Bevor wir zu den Worten kommen, kommen wir natürlich erstmal zur Musik, denn im Universum war die Musik vor den Worten. Und ich begrüße ganz herzlich zwei komplett neue Teilnehmer heute, die noch nie mit am Start waren und sich schon lange darauf gefreut haben. Einerseits Max Brun, meinen alten Jugendfreund und Schulkollegen, der aktuell in Thailand ist, dort seine sehr experimentellen beruflichen Wege als digitale Nomade vorantreibt und schon damals einfach jemand war, der, sag ich mal, jenseits von dem die Erfahrung machen wollte, was man damals normal genannt hat. Ja? Mal einfach normal gesagt, kurz zusammengefasst. Auf der anderen Seite haben wir den Ingmar, den ich erst seit paar Monaten kenne, über Lauing kennengelernt habe. Er ist Personal Coach und hat einfach auch schon zuletzt, vor allem in der jüngsten Vergangenheit, einige Erfahrungen gesammelt, die für ihn bahnbrechend waren. Gerade was sein Bewusstsein auch anbelangt hat. Und jetzt nochmal kompakt zusammengefasst, um was es heute geht. Es geht darum, dass wir einfach mal der Sache auf den Grund gehen wollen. Ist auch ein großer Hype, nämlich die immer bedeutenderen Erkenntnisse, die man heutzutage so gewinnt, aus dem, was man inzwischen aus Erfahrungsberichten vor allem weiß, was gewisse Substanzen mit uns anstellen, die aber auf dem legalen Markt nicht vorhanden sind. Kurzum, psychedelische Drogen, das heutige Thema. Und fangen an bei Max. Freut mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Zugeschaltet aus Thailand. Hörst du mich gut?
Ja, hallo. Schön, sehr gut. Freut mich, hier zu sein.
Ja, ist heute auch ein Experiment, was das anbelangt. Wir haben ja noch nie so direkt synchron jemanden quasi remote am Start gehabt, aber scheint technisch alles wunderbar zu funktionieren. Verbindung ist gut. Max, wie schon gesagt, ich habe dich ja damals kennengelernt. In der Schule und wir haben relativ früh, glaube ich, irgendwie damals irgendwie so festgestellt, dass wir irgendwie so Seelenverwandte sind, aus welchen Gründen auch immer. Der erste Schlüsselmoment war glaube ich, schon auch in Verbindung mit Marihuana, schätze ich mal. Also wo man einfach, sage ich mal, irgendwie so zum ersten Mal gemerkt hat, hey, es ist was Bewusstseinserweiterndes, wo man irgendwie sich selber ein bisschen anders kennenlernt. Du bist dann relativ schnell auch einen noch extremeren Weg gegangen, hast ein paar andere Dinge ausprobiert. Erzähl mal so, wie du der ganzen Sache dich so genähert hast damals, so wenn du zurückdenkst oder zurückblickst auf, sag ich mal, vor 15 oder 20 Jahren.
Ganz richtig, klar, Einstiegsdroge Marihuana, dann später halt hatte ich immer das Interesse, wobei, sage ich mal, die Gründe, warum ich es heutzutage nehme und damals, sind schon andere. Damals war das wirklich auch eine Flucht irgendwie aus dem Stress, Alltag, Schule und so weiter. Mittlerweile sind es andere Gründe, über die wir dann später reden wollen, aber Erfahrungen habe ich so gesammelt, so ab 15 mit Marihuana und dann halt später dann alles andere, ja.
Ja, ich kann mich halt erinnern, damals, ich glaube, wir waren 16, 17 oder so, meintest du, ja, ich habe jetzt am Wochenende, habe ich es mal ausprobiert, mir eine Überdosis Muskatnuss in den Joghurt zu reiben. So hat es, glaube ich, damals irgendwie angefangen bei dir. Magst du kurz von der Erfahrung was sagen, wie es dann so weitergeht?
Ja, es ist eine ganz lustige Geschichte. Also ich habe das nur einmal gemacht, weil es so scheußlich schmeckt. Aber ja, Muskatnüsse, die haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Substanz heißt, die da drin ist. Vielleicht kann das einer kurz nachschauen. Man kann Muskatnuss, ich habe die damals zerrieben und in den Joghurt eingerührt und gegessen. Und ich habe mir das irgendwie mittags gegessen und das hat den ganzen Tag nicht gewirkt.
Ja.
Ich dachte, das bringt nichts, keine Ahnung. Und dann irgendwann abends um 9, 10 hat das auf einmal angefangen zu wirken und ich hatte dann schwer zu beschreiben, das Gefühl, aber es war so ein warmes Gefühl innerlich und halt auch so Dopamin oder Serotonin, ja, ja, besser gesagt, Ausschüttung, ja, mit so einem Wohlbefinden. Und ich saß nur vom Computer und habe irgendwie Counter-Strike gespielt oder so, aber es hat unglaublich Spaß gemacht.
Ja.
Ich würde es eigentlich gerne wieder machen. Ich kriege nur den Geschmack, wenn ich Muskatnüsse nur rieche, da kriege ich Kotzen.
Ja, ist ja ziemlich intensiv, glaube ich, auch dann, ja, wenn vor allem was, wenn in so einer rauen Menge dann auch, ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, alles in allem war es halt auch damals, ja, es sag ich mal, in der Pubertät war, ist ja immer so, dass man irgendwo, also jeder individuell anders, aber irgendwo irgendwelche Grenzen auch mal durchbrechen möchte, um sich selber vielleicht auch zu fahren. Du hast es auch angesprochen, so Thema Flucht war natürlich schon auch ein Faktor, aber andererseits natürlich auch eine große Neugier, die dahinter steckt. Und das ist ja im Grunde auch gut. Ja, diese Neugier ist zwar auch, kann dann natürlich auch gefährlich sein. Ja. Die Gefahren sind auf jeden Fall auch, also gerade bei chemischen Drogen natürlich sehr hoch dann, gerade im Jugendalter ist natürlich ein großes Problem. Wir möchten aber heute gar nicht so beleuchten, wir möchten mehr beleuchten, was es eben für Substanzen gibt, die wirklich nachhaltig, wissenschaftlich erwiesen, einen positiven Effekt auf den Organismus haben. Ich schwenke mal rüber zu, der Name, den kann ich mir bis heute nicht zu 100% einprägen, Ingmar, der kommt noch nicht so automatisch, leider so. Ingmar, ich musste immer an ich glaube, Ivan irgendwie denken, Ivan der Schreckliche oder so. Dabei
Vielen
bist du einer
Dank.
der nettesten Menschen, die ich bis dato so kennenlernen durfte. Also sehr sympathischer Kerl. Erzähl du mal kurz, wie so deine Erfahrung mit dem Ganzen war. So jüngste Vergangenheit mehr, gell? Du warst ja
Genau,
in.
also bei mir ist es im Vergleich zum Max jetzt so, dass ich erst sehr spät zu diesen Substanzen gekommen bin, weil ich vielleicht vorhin auch durch die Berufsbezeichnung, ich bin einfach sehr gesundheitlich geprägt sozusagen, war auch, wenn ich meine Vergangenheit so betrachte, weniger dieses Rebellische, sondern war eher in Anführungsstrichen obrigkeitshörig. Und ja, was erzählt man uns in Deutschland? Drogen sind schlecht und deswegen war das für mich gar kein Thema. Also ich habe damit gar keine Berührungspunkte gehabt. Und ich habe mich relativ jung selbstständig gemacht und so auf diese Art und Weise findet man halt den Weg in, ich sag mal, dieses grobe Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, heutzutage auf YouTube findet man halt allerlei. Die Menschen nehmen kein Blatt mehr vor den Mund und erzählen einfach von ihren Erfahrungen. Und dann fand ich das interessant, als ich damals auf eben diese Substanz Psilocybin gestoßen bin. Aber von dem ersten Moment des Hörens bis zu meiner allerersten Erfahrung sind dann auch 1,5 Jahre, glaube ich, vergangen, weil ich eben ganz, ganz lange mich damit beschäftigt habe, was für eine Wirkung hat es direkt auf unsere Gesundheit, ist es wirklich so gut, was kann ich davon erwarten? Und dann war es für mich auch ganz wichtig, dass ich da nicht irgendwas nehme, sondern ich habe mir einen Retreat ausgesucht, indem ich dann Erfahrungen gemacht habe, wo es eben unter Anleitung, da war ein klinischer Psychologe dabei, in einer Gruppe mit einem halben Jahr Vorbereitung, Intention Setting und so weiter. Also das war so mein Einstieg. Mir war dieser Sicherheitsgedanke sehr, sehr wichtig.
Also die Perspektive kann ich zum Beispiel auch noch gar nicht, ne? Dass man sich da dann so drauf vorbereitet und da ist wirklich auch das ganze Thema total professionell angeht. Ja? Mir war das immer eher so was Spontanes im, sage ich mal, ja, in der Gruppendynamik entstandene Geschichte, sage ich mal. Ne? Und du hast es aus dir heraus diese Entscheidung getroffen, du möchtest das für dich tun. Vollkommen egal, wer da, also da war kein Einfluss, sage ich mal, von Freunden oder so bei dir entscheidend.
Nee, von Freunden auf gar keinen Fall. Also ich bin auch, soweit ich es betrachten kann, aus meinem engeren Freundeskreis der einzige bisher, der sich in diese Richtung gewagt hat. Als ich das jetzt zum Beispiel diesen Sommer auch Freunden erzählt habe, waren die fast schon schockiert, weil sie gar nicht damit gerechnet hätten, dass ich sowas mache, weil bei denen eben auch dieses Bild oder dieses Aushängeschild ist, ja, das ist ja ungesund, das sind Drogen. Und dieser Begriff ist einfach viel zu oberflächlich gefasst für eine viel zu breite Varianz an Substanzen, die man nehmen kann.
Ja, cool. Also haben wir schon mal auf jeden Fall zwei Menschen, die da ja ganz unterschiedliche, auf ganz unterschiedliche Art und Weise dem Thema sich angenähert haben, sage ich mal. Und wir haben natürlich auch noch jemanden, der da noch ein relativ krasser,
Küken, Küken.
ja, ein Küken ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Ihr hört ihn jetzt gerade zum ersten Mal. Es ist sehr ungewohnt. Ich glaube, es gibt keine einzige Episode, wo man Laurin die ersten 5 Minuten gar nicht gehört hat. Ja.
Dem geschuldet, dass ich gestern einer ganz anderen Droge verfallen bin, die weit verbreitet ist. Ja, welche Droge könnte das sein? Die gängigste Droge, die wir in Deutschland haben, ist für
Alkohol.
Mich Alkohol.
Ui, ja, ja.
Gestern ging es rund und sehr lange. Ja. Dementsprechend auch meine etwas verstörte Stimme. Aber tatsächlich, ich bin doch etwas frisch und jung, was Drogen angeht. Also die Drogen, von denen wir heute auch mehr sprechen, Psychedelikas etc. Ja. Also bisher gab es da bei mir nur Berührungspunkte mit Marihuana oder Cannabis. Was ja vielleicht dann auch in der Zukunft häufiger möglich ist, weil sich da die Ampelkoalition ja irgendwie
ja. in die Richtung politisch tut sich
formieren.
Da schon.
Ja, aber guck, also darauf fliege ich es ja nicht an, aber es ist ja sinnhaft, aber dann können wir ein andermal drüber sprechen.
Sagen ja viele, es ist überfällig. Also dass da zumindest laut Gesetz
zumindest Marihuana legalisiert wird. Die Stigmatisierung. Du siehst ja, ich bin eher ein Wrack, wenn ich Alkohol getrunken habe. Ja. Wenn ich einen Joint geraucht habe, dann bin ich eigentlich noch sehr wach.
Ja, Menschen, die das bewusst wahrnehmen, kommen da alle zu demselben Schluss. Ne? Ja. Also dass es weitaus weniger körperliche, auch psychische Nachteile hat, wenn man zum Beispiel auch in kleineren Dosen, sage ich mal, Marihuana konsumiert, im Gegensatz zu Alkohol. Aber kleinere Dosen Alkohol, sagt man auch, ist okay noch so. Ne? Aber dieses in Rausch suchen und sich verlieren und im Grunde genommen ist ja das Gegenteil, ne? Dann so, klar, gesellschaftlich ist eine große Komponente, kann ja dann richtig Spaß machen mit den richtigen Leuten, aber letzten Endes, wenn man dann einen gewissen Punkt überschritten hat, ist es ja genau das Gegenteil von bewusstseinserweiternd. Ja? Das ist ja dann bewusstseinseindämmend, betäubend fast schon. Ja? Ja. Aber genau, kommen zum Punkt, was dich anbelangt, du bist ja eher hier und da mal in dem Bereich gewesen, dass du sagst, du rauchst mal einen Joint. Aber auch bisher noch, kann man eine Hand abzählen bei dir, oder? So ungefähr, und innerhalb der letzten 5 Jahre oder so.
Also was heißt eine Hand? Jetzt habe ich jetzt nicht mitgezählt, es ist sicher nicht so viel, also vielleicht ein Dutzend oder so. Ja. Und dann in unterschiedlicher Wirkung, also ich war natürlich auch schon in Holland und so, ne? das ist ja das Gängige, aber ich hatte meine intensivste Erfahrung war tatsächlich in Südamerika, in Salta, da war ich, habe ich viel Couchsurfing gemacht und da war ich bei einer Mädels-WG. Und ein Mädel, die hatte wirklich Tag ein, Tag aus, hat die Joints geraucht. Mhm. Ja, die war da irgendwie für die Regierung da angestellt, am Schalter.
Oh.
Und
solche Leute sitzen da.
Aber die ihr Körper war darauf eingestellt. Ich meine, die ist das für die vielleicht so ein bisschen wie Microdosing, keine Ahnung.
Ja, ja.
Aber ich habe mich dann auch mal darauf eingelassen, Abend und dann mitgeraucht. Und sie hatte da auch wieder neues Zeug. Ich weiß nicht genau, was es war. Aber ich hatte da eigentlich eine meiner intensivsten Erfahrungen, weil ich irgendwie in dem Moment so auch wirklich meinen Körper verlassen hatte. Das war für mich so eine intensive Erfahrung. Ich musste das auch, danach hatte ich das alles aufgeschrieben. Ich habe es mir auch letztens nochmal angeguckt. Also ich habe wirklich ganz komische Gedankengänge gehabt. Und ich habe dann mich plötzlich von außen betrachtet. Und als ich dann wieder in meinen Körper eingetreten bin, hatte ich auch komplett den Faden verloren. Ich habe komplett vergessen, was ich gerade gemacht habe oder was gerade passiert. Und ihr ging es nicht ganz so stark. So, sie war auch überrascht, dass es etwas stärker war, die Substanz, aber sie war zumindest noch so klar, dass sie mir sagen konnte, was ich gerade geredet hatte, weil ich hatte keine Ahnung. Und das war halt so in diesen kurzen Momenten und das war ja auch ohne Alkoholeinfluss. Genau, das war dann irgendwie so 2-3 Mal habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich erstmal pennen. Das war genug Erfahrung.
Ja.
So, das war das Eindrücklichste, was ich erlebt habe. Aber ich hatte jetzt nie, also früher war ich vielleicht so wie der Ingmar, mehr Respekt gegenüber Drogen. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, meine Eltern sind eigentlich, würde ich Hippies einstufen, aber die waren jetzt dann nicht so diesem breiten Spektrum erfallen. Aber mittlerweile habe ich eine ganz andere Einstellung. Ich bin mehr neugierig, würde gerne mehr probieren, aber ich bräuchte auch mehr irgendwie mit den Leuten oder mit wie ihr sagt, Set und Setting oder so, dass ich halt das schaffe, vorbereitet bin.
Ja.
Um das auch zu genießen.
Ja, also das ist nichts, was noch allzu lange auf sich warten lässt, so viel schon mal versprochen. Weil ich kann dir ganz genau sagen, wenn es lebt, obwohl du eigentlich, sage ich mal, freiheitlich erzogen bist, deine Eltern aus der Hippie-Zeit stammen, dass du einfach ein Kopfmensch bist und gerne, glaube ich, die Kontrolle behältst über rationale Dinge.
Ja.
Und die Sache ist eben die, noch mal ganz kurz mal einen Exkurs in das Wissenschaftliche rein, du hast mir das vorhin gezeigt, wie diese ganzen Gehirnstrukturen sich verändern. Ja?
Mhm.
Sei es jetzt durch Marihuana, natürlich noch viel stärker dann bei Psilocybin, LSD oder auch vor allem am allerstärksten bei Ayahuasca, DMT, da auch schon wissenschaftlich erwiesen ist, dass da komplett andere quasi Strukturen im Gehirn überhaupt erstmal angesprochen werden. Oder erklär du das mal ein bisschen.
Ja, also auf jeden Fall ist die Kommunikation zwischen bestimmten Bereichen viel, viel größer. Also man spricht auch eben oft über Sinnesverschiebungen. Also wenn wir etwas sehen, dann sehen wir mit unseren Augen. Wenn wir etwas schmecken, dann schmecken wir mit der Zunge. Und unter diesen gewissen Substanzen kann es eben sein, dass man plötzlich diese einzelnen Sinneseindrücke, diese Wahrnehmungen nicht mehr ganz, ganz klar an irgendwas irgendwie knüpfen kann. Vielleicht kennt es jeder, so wenn man an einer Flasche Sonnencreme riecht, dann ist man im Kopf irgendwie direkt im Urlaub, wenn man das verknüpft hat. Geruch mit Erfahrung. Und das passiert halt, wenn man auf einer psychedelischen Substanz ist, nochmal viel, viel mehr, viel intensiver, in einem viel, viel kürzeren Zeitrahmen. Okay. Und ja, das ist im Wesentlichen.
Das heißt, diese Verknüpfungen sind dann, kann man da sagen, das sind einfach stärkere elektrische Flüsse oder das sind einfach insgesamt diese Verbindungen zwischen Synapsen und so weiter stärker oder ist es einfach so, dass wir das bewusster wahrnehmen? Das ist ja auch immer so die Frage, ne? Wahrscheinlich hängt es zusammen in irgendeiner Form. Du bist ja jetzt auch kein Forscher, also kein Neurologe in dem Sinne, aber... Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass du mir dieses Bild gezeigt.
Genau, also
dass diese Vernetzung einfach viel stärker ist, ne? Von den verschiedenen Arealen, alles in allem. Ja, ich glaube, dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Vor allem, wenn ich jetzt zurückdenke, bei mir war das mit dem, also diesen Erfahrungen rund um Marihuana eigentlich nie so stark, dass ich irgendwelche Halluzinationen hatte. Man hat einfach, ich hatte ein anderes Körperempfinden, sage ich mal, und insgesamt ein bisschen veränderte Wahrnehmung, aber sehr deutlich stärker natürlich beim ersten Mal, wo ich Psilocybin zu mir genommen habe. Das war, glaube ich, als ich 21 war oder so. Und dann später noch einmal. Aber ich bin halt jemand, der bei der ganzen Geschichte sehr vorsichtig ist, weil ich weiß, ich habe einfach in meiner Vergangenheit auch Traumata erlebt und die Begegnung mit den Traumata ist immer omnipräsent, wenn man sich, sage ich mal, auf dieses Feld begibt und in diese Wahrnehmung reinkommt, wird man auch immer konfrontiert mit diversen Verknüpfungen aus der Vergangenheit, dann auch wiederum. Ja, das ist ja dann wahrscheinlich aus dem Erinnerungsbereich stark verknüpft in dieses Areal. Und wenn da einfach noch negative Verknüpfungen sind, dann werden die frei. Ja, und dann werden die erstmal, dann bist du mit denen erstmal konfrontiert. Aber ich habe auch genauso die Erfahrung gemacht, dass ich im Nachhinein immer auch bei dem einmal, wo ich jetzt zuletzt vor 2 Jahren mit unter anderem Max im Wald LSD zu mir genommen habe, dass auch dieser Moment teilweise schreckhaft, also schreckliche Dinge hervorgebracht hat, aber größtenteils sehr, sehr positiv war. Ja, und da einfach schon eine Entwicklung gemerkt habe und gemerkt habe, es sind in mir Dinge aufgeräumter und ich kann damit besser umgehen. Und vor allem in dieses Nachhaltige, was letztendlich diese Verbindung zu Emotionen und auch insgesamt die Verbindung mit meiner Umwelt und auch, also sage ich mal, diesen zwischenmenschlichen Bereich, sehr viele Dinge irgendwo, sage ich mal, einfach plump gereinigt hat. Ja. Und deswegen bin ich halt jemand, der da insgesamt das eher selten macht, aber wenn, dann eben sehr bewusst versucht, das zu machen. So ist für meinen Begriff so die Empfindung. Max, du bist da schon insgesamt ein bisschen weitergegangen. Ne? Also bei dir ist du hast bei LSD nicht aufgehört. Du hast dich da jetzt schon teilweise auf neue Wege auch begeben. Wenn wir jetzt mal von dem Ganzen absehen, was da auch in der Jugend noch teilweise dabei war. Das Hustensaft angesprochen. Ich meine, das waren dann einfach so Verirrungen, sage ich mal. Ne? Dass man halt einfach mal sehen wollte, was macht das? Was hat das für einen Effekt? Aber gleichzeitig merkt man halt, wie viele verschiedene Dimensionen es gibt, die wir gar nicht wahrnehmen, wenn wir einfach nur, sage ich mal, in unserem normalen Alltag uns bewegen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch das Faszinierende an der Sache, wie viele verschiedene Dimensionen von verschiedenen Wahrnehmungen und diese verschiedenen Pforten, die man da öffnen kann, was ja auch damals den Albert Hoffmann dazu bewogen hat, dass ich ja auch so ein bisschen auf dieselbe Spurensuche dann damals begeben. Erklär mal ein bisschen, wo du da jetzt, sag ich mal, zuletzt auch angekommen bist, bis heute. Oh, jetzt ist das Mikro irgendwie weg. Wir hören dich nicht mehr.
Er hat sich gemutet.
Ja.
Okay.
Jetzt. Kein Problem. Fehler sind erlaubt.
Ja, genau. Es hat als es dann irgendwann mit den klassischen psychedelischen Drogen angefangen hat, das war ursprünglich auch mehr so zum Party machen, also quasi hat mir das immer im Club dann reingeschmissen, Pilze, LSD oder so. Das war eine ganz andere Erfahrung, als ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das erste Mal war, wo ich es mir dann mehr so für mich reingezogen habe, um mich so auf, mich persönlich zu entwickeln quasi oder Perspektive auf oder mir tiefe Gedanken zu machen.
Ja.
Das kam dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das erste Mal war. Aber wenn ich das heutzutage nehme, dann eigentlich, ich kann mir schon noch vorstellen, kann mir immer noch vorstellen, das mal so zum Party machen zu nehmen, weil es extrem Spaß macht. Aber hauptsächlich nehme ich es halt, um andere Perspektiven zu sehen auf die Dinge und
Du bist hier genau richtig. Fragen bei einem
zu stellen. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass du dich auf diesen Drogen kannst du dich nicht belügen. Ja? Also wenn du dir irgendwie im Alltag dich irgendwie, kann man sich ja immer so ein bisschen selber belügen. Ja? Irgendwie, zum Beispiel ernähre mich doch gesund genug oder ich mache genügend Sport oder keine Ahnung, meine Beziehung ist alles in Ordnung oder ich mache doch meine Karriere, keine Ahnung, man redet sich dann sowas ein, aber wenn man dann auf diesen Substanzen ist, da kommt dann so die Wahrheit ans Licht, die man vielleicht selber unterbewusst schon wusste, aber die man sich irgendwie, weil man im Alltag ja sich immer beschäftigt mit irgendwas, kann man das so verdrängen, so gewisse Sachen. Und sowas kommt dann halt immer sehr ans Licht und das finde ich dann schon doch sehr hilfreich.
Absolut, kann ich voll unterstreichen, dass ich also da genau dieselbe Sichtweise habe, dass man mit so Wahrheiten konfrontiert wird, die dann vielleicht am Anfang wehtun, aber die bringen einen, also es bringt einen dann letzten Endes wieder, es richtet den Kompass wieder im Grunde darauf aus, wo du eigentlich hin möchtest, wenn man sich möglicherweise durch irgendwelche Ablenkungen dann auch verloren hat, schon längere Zeit.
Wenn man sich die richtigen Fragen stellt oder wenn man sich zumindest, man kann sich natürlich auch auf dem Trip ablenken, du kannst keine Ahnung, Musik hören, irgendwie tanzen oder dir irgendwelche Blätter anschauen oder sowas. Ja. Also du kannst in der Schönheit der Natur auch untergehen und dir überhaupt keine Gedanken machen.
Ja, das ist ja auch was Schönes. Das ist ja auch was Gutes. Das ist dann zu erleben einfach, ohne zu hinterfragen. Ja, ja genau.
Es gibt halt diese klassischen psychedelischen Drogen Ayahuasca und DMT, LSD, Psilocybin und so weiter.
Ja.
Und dann das mit dem Hustensaft, dieser Dextromethorphan, das wirkt ja sehr ähnlich wie Ketamin auch, was dann auch eine psychedelische Erfahrung sein kann, wenn die Dosis hoch genug ist. Ja. Und da habe ich überlegt, wie beschreibe ich jemanden den Unterschied? Also auf den klassischen psychedelischen Drogen geht es eigentlich mehr um einen selber, seine eigene Empfindung und Perspektive und Wahrnehmung. Während bei diesen Ketamin zum Beispiel, also da verliert man so den Bezug zum Ich. Also du verlierst völlig den Bezug auch zu deinem Körper, du spürst den gar nicht mehr. Und man stellt sich ganz andere Fragen oder das, also mehr so das Universum ist. Es geht so um die großen Fragen, wo das Universum herkommt und so weiter. Also es ist eine ganz andere Erfahrung, die aber auch sehr interessant sein kann. Bei all diesen Substanzen muss ich aber sagen, dass es für mich nur in sehr hohen Dosen funktioniert. Dass ich da wirklich solche Antworten bekomme auf meine Fragen. Also wenn ich nur so relativ wenig nehme, dann kann das zwar irgendwie, dann sehen bunte Farben irgendwie leuchtender aus. Oder irgendwie man bemerkt die Schönheit von irgendwelchen Gegenständen oder sowas. Ja. Aber in sehr hohen Dosen, und das erwähne ich nur, weil ich immer wieder Leute treffe, die irgendwie enttäuscht sind von ihren Trips. Weil ich den vorher so hoch geredet habe. Aber dann stellt sich halt immer raus, dass die Dosis viel zu klein war. Und dann kommt man halt nur an so eine gewisse Schwelle und über die kommt man nicht rüber. Mhm. Und dann ist man trotzdem noch immer noch in der normalen Realität quasi und hat dann nur irgendwie ein bisschen andere Farben oder so.
Ja.
Das macht schon viel aus. Ja.
Wobei das natürlich auch immer sehr individuell zu betrachten ist. Ne? Also ich allein daran, also wie die Synapsen da so funktionieren in jedem Hirn natürlich auch unterschiedlich, ne? Wie man das Ganze dann auch annimmt letzten Endes. Also ich war immer jemand, wenn ich 2 Züge von dem Joint genommen habe, bin ich schon geflogen und das ziemlich lange. und also für mich waren diese hohen Dosen in dem Maße zum Beispiel teilweise viel zu viel. Auch als Jugendlicher kann ich jetzt rückblickend sagen, dass ich das dass ich da tatsächlich übertrieben habe und es auch teilweise Konsequenzen hatte eine Zeit lang. Es ist inzwischen Gott sei Dank kein Thema mehr, aber die insgesamt einfach nicht so gut für meine Entwicklung waren. Alles in allem ist da, glaube ich, da immer auch wichtig, dass man selber für sich eben rausfindet, was passt und was nicht. Und solange man sich selber nicht genug kennt und sich selber noch nicht so unter Kontrolle hat, sollte man es wahrscheinlich ohnehin nicht machen. Weil da dann ja Ungewissheit, Angst und so weiter auch durchaus noch eine Rolle spielen. Natürlich kann man diese dann auch wiederum durch so einen Trip auch, sage ich mal, mittelfristig auflösen. Habe ich genauso die Erfahrung gemacht. Aber ich schätze mal so, wenn man nach einer schönen und gleichzeitig extremen Erfahrung sucht, sollte man da sich schon erstmal vorher sehr gute Gedanken auch machen, was für ein Typ man selber natürlich auch ist. Wie siehst du das, Inga? So insgesamt, so die Handhabe, so die, so sag ich mal, das ganze Konsumieren an sich?
Was essentiell wichtig ist, dass man sich ausreichend mit sich selbst, mit der Substanz beschäftigt. Mhm. Und gerade wenn es vielleicht das erste Mal ist, sich den besten Raum dafür schafft, sowohl tatsächlich räumlich gesehen als auch zeitlich. Mhm. Also wenn man weiß, oh, ich habe am nächsten Tag noch Termine, kann es sein, dass es einfach die Erfahrung in einer nicht ganz so positiven Art und Weise beeinflusst, weil das einfach immer im Hinterkopf schwirrt und man dann in dem Moment nicht ganz loslassen kann. Mhm. Und dieses Loslassen ist gerade bei diesen Substanzen LSD, Psilocybin sehr, sehr wichtig, um da eben voll reinzugehen. Jetzt, ich selbst habe noch keine Erfahrung im Party-Kontext gehabt, weil ich mir das tatsächlich so aus meiner Erfahrung heraus extrem schwierig vorstelle. Ich finde, dass eben Psilocybin oder LSD sehr interne Erfahrungen sind. Mhm. Und das kann ich mir sehr, sehr schwierig vorstellen. Ich kenne eben im Party-Kontext nicht selbst konsumiert, aber von meiner Recherche her sowas wie MDMA oder ähnliches, wo man einfach sehr im Außen ist. Und genau deswegen weiß ich da nicht ganz genau, wie das jetzt bei Max tatsächlich war. Ich kann mir vorstellen, dass es von dem, was ich bisher erfahren habe, vom Kontext eher schwierig, dass man vielleicht eher kritische Gedanken hat, mit denen man sich dann auseinandersetzen möchte und dann viel zu überfordert ist von allem, was in einer Party passiert, mit vielen Lichtern, vielen Menschen, viele Sinneseindrücke. Deswegen ist, gerade um die Ursprungsfrage nochmal zu beantworten, also dieser Raum für sich selbst extrem wichtig.
Wenn ich kurz einspringen darf, wenn ich das in einem Party-Zusammenhang nehme, da stelle ich mir überhaupt nicht irgendwelche persönlichen Fragen oder so, sondern da verwende ich das nur als Entspannungsmittel und irgendwie die Musik zu genießen und irgendwie auf dem Dancefloor abzugehen sozusagen. Aber da stelle ich mir keine solchen Fragen, wie man sich das vielleicht sonst typischerweise macht. Also es ist einfach ein anderer Zweck und dadurch kann man, also man hat da schon die Kontrolle auch, wie man den Trip. Also es ist nicht unbedingt, dass man die Substanz nimmt und dann automatisch sich diese Fragen stellt, sondern die muss man sich dann schon bewusst stellen oder zumindest muss man sich die Zeit nehmen und nicht mit irgendwas anderem konfrontiert sein während des Trips und dann kommen diese Fragen und Antworten.
Ich finde es allgemein schwer, da zu sagen, man muss und so weiter, weil es für jeden anders ist. Ne? So, aber alles in allem weiß ich, was du meinst damit. Also es ist halt dann auch immer den Kontext, den man sich selber dafür aussucht, wie man damit jetzt noch keine Erfahrung hat, ist natürlich schwer vorherzusagen, wie er so ist. Fakt ist, dass heutzutage halt auch schon extrem viele Leute microdosen, sei es Psilocybin, aber auch LSD oder auch, ich weiß nicht, ob man da von microdosen sprechen kann, aber ich kenne genügend Leute in meinem Umfeld, die zum Beispiel auch kreative Jobs haben, die auch wöchentlich hier und da auch mal Marihuana konsumieren und da insgesamt vielleicht auch irgendwo so ein bisschen man den Strich ziehen kann. Es sind schon sehr bewusste Menschen, die sich mehr Fragen stellen als so der Durchschnittsmensch. Also reflektiertere Persönlichkeiten sieht man ja oft, aber teilweise natürlich auch da wiederum Gefahr. Man stellt sich vielleicht zu viele Fragen. Die andere Sache ist eben die auf dem positiven Kontext heraus, was ich mitbekommen habe. Ich habe eine Bekanntschaft aus den USA. Das ist eine junge Frau, die das im Grunde jetzt auch schon länger so macht, dass sie eigentlich auch Psilocybin microdosed. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht und was so der positive Effekt ist. Meinte sie eben, sie hat selber manchmal Schwierigkeiten, so aus sich herauszugehen. Schätzt sich selber als jemand ein, der sich selber nicht so, ja, der keinen Zugang so richtig zu den Gefühlen hat, teilweise ein bisschen gefühlskalt ist, und das macht sie insgesamt einfach, lässt sie mehr aus sich herauskommen, und gleichzeitig, hat sie gesagt, stärkt es ihre kognitiven Fähigkeiten, ihren Fokus. Was hat sie noch gesagt? Dass es eben allgemein so ist, dass er einfach harmonischere Beziehungen so mit aufbauen kann mit den Menschen. So. Das sind ja eigentlich alles sehr, sehr positive Dinge, wo man auch wirklich fragen kann, das könnte ein Schlüssel sein zu einer besseren Welt. Ja? Also ich sag mal so, politisch gesehen ist es ja oft so, dass man immer nur auf Fakten und es geht nur darum, dies und jenes, aber man vergisst da ab und zu mal so andere Dinge aus dem Kontext herauszunehmen.
Liebe.
Zum Beispiel, ja. Also das ist ja, ich meine, das ist halt nicht ohne Grund so. Das war ein großes Vehikel, sage ich mal, in den 70ern natürlich. Auch psychedelische Drogen, Marihuana, LSD vor allem. Ja, in den 60ern schon, ja. Und damals war halt alles noch sehr experimentell, da wusste man das noch gar nicht. Und heutzutage ist alles wissenschaftlich schon fundiert. Ja. Und das ist ja ein Riesenthema, wo auch sehr viele Promis inzwischen auch schon mit dabei sind und auch über ihre Erfahrungen sprechen. Ich weiß nicht, hast du, glaube ich, auf Netflix auch gesehen?
Es wurde ja zur Behandlung von Depressionen angewendet. Ich glaube, teilweise wird es sogar mittlerweile wieder.
Ja.
In Amerika hat man das gestartet und das ist aber dann natürlich dann wieder fallen gelassen worden, weil man dann wieder Bedenken hatte und so weiter.
Aber der ganz große Trend kommt schon aus den USA, ist klar. Also da ist inzwischen schon rübergeschwappt nach Europa. Wir haben natürlich hier auch unsere Zentren in Europa, sage ich mal, aber alles in allem, klar, also ist glaube ich, so ein ganz großer Flow auch aus Amerika.
Also ich hätte jetzt mal eine Frage, auch von mir ist an die Runde.
Ja, ja.
Würdet ihr denn behaupten oder würdet ihr sagen, dass jede Person oder jeder Mensch mal bewusstseinserweiternde Drogen konsumieren sollte?
Also da,
ich sag, und da muss man natürlich auch festlegen, welche, weil es gibt ja schon sehr große Bandbreiten.
Ich sage dazu ganz klar, ich bin nicht die Person, die sowas beurteilen sollte. Ich stelle mich da nicht drüber, dass ich sage, das sollte jeder oder was auch immer. Aber sehr vielen Menschen würde es zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit helfen. Oder Personengruppen würde es auch helfen, zum Beispiel Probleme zu lösen. Also es geht ja im letzten Endes Probleme lösen, also Traumata lösen, Ängste befreien und so weiter. Das sind alles Themen, wichtige Themen. Alles harmonischer sehen, mehr die Liebe erkennen, weniger den Selbstzweck. Das sind alles Dinge, die also nachhaltig schon empirisch erwiesen sind, dass diese Drogen das bewirken. Und es große Festivals gibt, wo Leute hingehen und dann sagen, okay, danach hat sich ihr Leben positiv verändert. Sie sind erfolgreich geworden, glücklich danach. Ja. Also natürlich gibt es dann ein paar immer, ja, die dann, also ich würde mal sagen, eine ganz kleine Minderheit, die das dann wirklich nochmal in stärkere, also die brauchen dann wahrscheinlich nochmal einfach eine andere professionelle Herangehensweise daran, weil es natürlich auch teilweise nicht so einfach ist, es zu verarbeiten, was man so wahrnimmt während dem Trip. Ja, das kann natürlich auch durchaus dazu führen, dass man ja mal auf eine falsche Bahn dann nochmal mehr gerät, würde ich mal sagen. Aber deswegen sollte man es vielleicht auch wie Ingmar machen, wenn man sich da mit dem Thema davor noch nicht so auskannte, dass man da halt, Step by Step rangeht und sich halt anschaut, was passt zu mir, was passt für mich, passt es überhaupt zu mir? Und wenn ich da andere Leute mir anschaue aus meinem Umfeld, dann würde ich jetzt erstmal ganz klar sagen, da müsste ich ja, die müsste man bearbeiten, wahrscheinlich wochenlang, dass sie überhaupt bereit wären, nur mal das ansatzweise zu microdosen, so ungefähr. Ne? Weil die komplett auf diesem Level sind, dass Drogen allgemein oder alle Substanzen schlecht sind und die das nicht brauchen, so für ihre. Das ist halt die Einstellung, die haben. Ne? Man braucht es nicht, es geht ihnen auch so gut und sie haben auch keine Lust, sich zu beschäftigen mit dem, was da vielleicht irgendwo auf der anderen Seite ist oder was da vielleicht im Unterbewusstsein schlummert. Ja. Genau. Wie siehst du das?
Genau, wenn ich da vielleicht auch auf die Frage antworten darf. Also die Frage war, ob das jeder nehmen sollte. Und ich roll das jetzt einfach nochmal ein bisschen breitflächiger aus. Letztlich 2010 wurde in Großbritannien eine schöne Studie veröffentlicht, die ganz, ganz viele verschiedene Substanzen bewertet hat nach Schaden, direkter Schaden dem Konsumenten gegenüber und direkter Schaden dem Umfeld gegenüber. Und da sind natürlich an der Spitze Sachen wie Heroin, Kokain und ähnliches.
Nikotin übrigens auch.
Und Nummer 1 Spitzenreiter tatsächlich Alkohol. Was allerdings auch dem gegenüber begründet ist, weil man da viel mehr Daten hat, weil es viel verbreiteter ist. Und mit Sicherheit kennt man, also vielleicht nicht im direkten Umfeld, aber man kennt das Problem des Alkoholismus, man kennt das Problem der Verkehrsunfälle aufgrund von Alkoholmissbrauch. Ja. Jeder kennt bestimmt jemanden in seinem Umfeld, der auf Alkohol eine Schlägerei angefangen hat oder rumgepöbelt hat in einem Club. Und deswegen ist da einfach viel, viel mehr Daten da. Wenn man auf diese Liste ganz, ganz unten hinschaut, sind da tatsächlich Psilocybin auf dem letzten Platz und auf dem vor- oder vorvorletzten Platz LSD. Also generell Substanzen, die vermeintlich erstmal relativ wenig Schaden einem selbst oder dem Umfeld direkt zufügen. Und wir alle, die gewisse Erfahrungen damit gesammelt haben, würden dem vermutlich erstmal zustimmen. Mhm. Die Frage ist, ob das wirklich jeder konsumieren sollte. Ich glaube nicht, dass man das mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein beantworten kann. Mhm. Weil diese Intention aus einem selbst herauskommen muss. Und bevor es zu so einer Frage kommt, sollte es generell erstmal kein Tabuthema mehr sein und es sollte nicht mehr die Kriminalität des Ganzen präsent sein. Das heißt, man sollte in Deutschland nicht Angst haben müssen, Psilocybin-haltige Pilze oder Trüffel zu nehmen, und dafür ins Gefängnis vielleicht oder eine hohe Geldstrafe kassieren zu müssen.
Das ist ja schon mal eine wichtige Grundlage.
Genau, das wäre dafür eine wichtige Grundlage. Und je mehr Menschen dann sich aktiv für diese Erfahrung entscheiden, die werden dann mehr Daten liefern dem Umfeld gegenüber und dadurch wird wahrscheinlich der Konsum bewusster werden. Und dann kann ja immer noch jeder hoffentlich freiwillig selbst entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Weil wie viele Jugendliche gibt es, die anfangen zu rauchen, die anfangen mit 12, 13, 14 exzessive Alkoholräusche zu haben, was bestimmt der Gesundheit auch nicht zuträglich ist. Und gerade da eben auch in der Jugend weiß ich nicht, ob das gut ist, so eine Substanz einzunehmen, weil man spricht auch von so einem Alter von 25 circa, bis das Gehirn überhaupt optimal oder vollständig entwickelt ist, wo erst dann diese Substanzen zum Wirken kommen. Ja. Und ein letzter Punkt, der da auch noch kommt, oder der mir dann auch einfällt, ist die Toleranz. Also wenn ich heute ein Bier trinke und morgen ein Bier trinke, wird das wahrscheinlich eine relativ ähnliche Wirkung haben. Wenn ich heute einen Vollrausch habe, kann ich mir den morgen in wahrscheinlich ähnlichen Alkoholmengen wieder zuführen. Bei diesen psychedelischen Substanzen von Psilocybin oder LSD funktioniert das nicht. Also wenn ich mir heute 150 Mikrogramm LSD gebe und damit einen relativ intensiven Trip habe, noch keinen extremen, aber das ist schon eine ordentliche Dosis und schmeiß mir dieselben 150 Mikrogramm am nächsten Tag rein, wird die Wirkung nur noch halb so stark sein. Das heißt, dieses Problem der Abhängigkeit, wie es bei vielen anderen Drogen gibt, das haben wir wahrscheinlich nicht.
Genau, also Abhängigkeit ist da natürlich ein großes Schlüsselwort jetzt. Bei all dem, dass ja natürlich auch da in der Jugend schon Abhängigkeiten entstehen, gerade in Bezug auf die, weniger positiv ein positives Licht zu rücken sind, Substanzen, ne? Also Alkohol, Nikotin etc. Wenn man sich die Statistiken da durchliest, danke nochmal dafür den Input. Aber ich muss sagen, da hat sich ja schon, ich habe zwar jetzt keine Studien, aber ich habe also gerade so Alkoholeinfluss mit Verkehrstoten, ist glaube ich gesunken. Auch 13- bis 14-Jährige nicht mehr ganz so dieses krasse Binge-Drinking, wie vielleicht zu unseren Zeiten noch. Ne? Also unsere Generation war da, glaube ich, schon so an der Spitze. Und dann hat man ein bisschen dagegen gesteuert, auch politisch. Und auch gesellschaftlich haben sich einfach ein paar Dinge, Gott sei Dank, seitdem ins positive Licht gerückt. Weil ich kenne die Generation von meinem Bruder. Da sind schon auch, also die haben schon teilweise auch richtig übertrieben. Ne? Aber insgesamt, glaube ich, sind die Zahlen wahrscheinlich ein bisschen weiter unten als noch vor 10 oder 20 Jahren. Hast du da irgendwelche Daten dazu, aber also so mein Eindruck hier in Deutschland zumindest. Ich glaube, dass in diesen ganz weit entwickelten Industrienationen da auf jeden Fall ein positiver Trend zu lesen ist, was den Missbrauch von Alkohol und auch Zigaretten und so weiter anbelangt. Im jungen Alter noch von zwischen 14 und 18 Jahren, sage ich mal. Genau. Aber gut, das können wir noch im Faktencheck, ne? Mach mal einen Faktencheck hier. Alles klar. Weil du hast ja, der Max wollte auch noch, glaube ich.
Nur eine Zwischenfrage, weil du sagtest, nicht, dass das dann falsch verstanden wird, du sagtest, wenn man an einem Tag dann 150 Mikrogramm nimmt und am nächsten Tag hast du mit der gleichen Menge nicht die gleiche Wirkung, heißt es dann im Umkehrschluss, du müsstest dann eigentlich die doppelte Menge nehmen, damit du dann gleiche Erfahrung hast.
Exakt.
Aber das ist ja eigentlich dann auch nicht gut, oder?
Das ist keine Toleranz. Du kannst genau dieselbe Menge nehmen und hast denselben Effekt, oder?
Nee. Eben nicht. Du brauchst bei Psychedelika.
Ah, okay. Das wusste ich nicht. Auch wenn es ein halbes Jahr später ist.
14 Tage ist etwa der Zeitraum.
Okay. Das wusste ich gar nicht. Ja.
Und es ist natürlich am nächsten Tag am stärksten. Mhm. Und es nimmt dann ab. Ja. Und nach circa 14 Tagen bist du wahrscheinlich wieder bei Level 0.
Okay.
Genau.
Ob Max da Ähnliches bestätigen kann, wahrscheinlich hast du also in der Hinsicht auch schon ein bisschen Toleranz aufgebaut, wenn du von immer mehr größerer Dosis sprichst.
Das ist auf jeden Fall extrem.
Und ja.
Ich würde sogar sagen, dass es nicht 14 Tage ist, sondern länger. Es kann natürlich auch, wenn du halt, man schüttet ja extrem viel Serotonin aus und auch Dopamin.
Ja, ja.
Und dass dann deine Speicher dann ein bisschen leer sind. Also ich finde, selbst wenn du nach einem Monat wieder die gleiche Dosis nimmst, hat das immer noch nicht die gleiche Wirkung. Aber es kann auch sein, dass es mehr so psychologisch ist auch, weil du weißt, du schon kennst dann.
Ja,
wenn du wirklich ein halbes Jahr Pause machst, dann ist es wieder so was ganz Neues.
Ja, also schützt auf jeden Fall vor Missbrauch. Das ist schon mal gut, ja.
Naja, es ist keine Droge, die du missbrauchst, oder sagen wir, du willst es gar nicht jeden Tag machen.
Ja, es ist nicht sowas wie vielleicht Koffein oder irgendwie sowas, einem so einen Kick gibt, sondern es ist eher was anderes.
Genau. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die das jedes Wochenende machen wollen, aber wahrscheinlich auch, dann ist es nur eine kurze Phase. Also es ist ganz anders als Alkohol und vor allem tust du auch keine physische Abhängigkeit entwickeln.
Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall.
Und Moritz, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, Alkohol ist ja etwas eher Betäubendes. Mhm. Das heißt, das ist für viele tatsächlich die Flucht aus dem Alltag. Mhm. Und und diese psychedelischen Substanzen sind ja auf jeden Fall ein tiefes Konfrontieren mit sich selbst. Und wenn man dann einen Bad Trip vielleicht hatte, weil man eben nicht aus irgendwelchen Gedankenstrudeln rauskommt, dann möchte man diese Erfahrung auch nicht nochmal machen.
So ist es.
Zunächst erstmal.
Zunächst, ja, dann geht man der ganzen Sache mal anders ran und man findet wahrscheinlich auch die Antworten, warum dieser Bad Trip entstanden ist und möchte vielleicht irgendwann auch mal einen Good Trip.
Mit dir.
Vielleicht.
Ich wollte vielleicht auch noch ganz kurz sagen, weil du vorhin gefragt hast, ob jeder das nehmen sollte.
Genau,
ich bin der Meinung, dass schon jeder das nehmen sollte, aber klar, man muss sich natürlich selber dazu entscheiden, aber es hängt auch eben viel davon ab, dass es eben ja das Tabuthema, dass mehr darüber aufgeklärt wird, dass es eben nicht als illegale Droge dargestellt wird. Ich hasse auch diesen Begriff, weil es einfach, also du kannst nicht all diese Substanzen in die gleiche Schublade stecken, das ist dann bescheuert.
Ja.
Und ich denke, alle Leute, die irgendwie aufgeklärt an das Thema herangehen oder an das Thema herangehen und dann aufgeklärt sind, kann ich mir vorstellen, möchten es dann nehmen. Ja? Und die sollen es auch nehmen. Und ich finde es extrem wichtig, dass das legalisiert wird, dass wir die Möglichkeit haben, das in der Apotheke zu kaufen, nicht irgendwelche gestreckten Sachen kaufen. Oder halt den Schwarzmarkt Geld reinstecken in kriminellen Schwarzmarkt. Und dass eben auch diese psychische, dieser psychische Faktor, dass es halt illegal ist, dass du jetzt, wenn die Polizei kommen würde, du Probleme bekommst oder so, das zieht einen runter,
ja.
keine Ahnung, wenn wir im Wald uns trippen, ja, es muss immer, muss man aufpassen, dass man nicht zu laut ist oder so, dass nicht vielleicht jemand die Polizei ruft oder so, ja, das ist schon so ein psychischer Stress, den man dann auch hat.
Ja, also definitiv. Dass halt da kein Rahmen ist, dass man sich denkt, hey, alle Leute sind irgendwie cool damit. Was ist es doch meine Entscheidung so? Ne? Also ich meine, in so einer Welt sollten wir eigentlich leben.
Ja, wirklich, also gibt es ja wirklich, wie der Ingvar gesagt hat, Studien, die zeigen, dass es eben ungefährlich ist, ja, für einen selber und aber auch man schadet keinen anderen. Also für mich gibt es einfach keinen Grund, warum es verboten ist. Klar, man sollte nicht Auto fahren oder so damit.
Ja. Und sich nicht in den Spiegel schauen, sagen ganz viele.
Ja, wobei die Erfahrung, da
fandest du nicht so schlimm?
Fand ich so extrem wertvoll.
Ja, ist wertvoll. Man sieht andere Schichten in sich. Man sieht sich teilweise auch älter und oder jünger teilweise. Ne?
Ja.
Verschwimmen halt.
Noch, ja. Ganz kurz zu dem Thema Kinder, ja, oder ob Kinder das vielleicht nehmen sollten. Oder nicht Kinder, aber sag ich
junge Erwachsene.
Jugendliche. Ja. Man muss sich natürlich auch anschauen, wie viele depressive Jugendliche es mittlerweile gibt. Ja. Ganze Computer zocken und so, haben die ihren Dopaminhaushalt im Hirn nicht mehr im Griff, sind abhängig von ihren Bildschirmen und so weiter.
Ja.
Und das ist auch sowas. Diese Drogen können oder diese psychedelischen Substanzen, die wirken auch ein bisschen gegen diese Bildschirmabhängigkeit, ja? Dass man sich das auch ein bisschen hinterfragt. Und ich glaube, dass viele Jugendliche, gerade auch Männer, depressiv sind, weil sie eben so abhängig sind von dem Bildschirm und Antriebslosigkeit haben. Ja? Und das könnte eventuell auch damit dem entgegenwirken.
Ja.
Da muss natürlich da noch das richtige Setting sein und es ist vielleicht ein bisschen zu viel zu verlangen, dass ein Jugendlicher das selber hinkriegt, aber das vielleicht in einem Setting mit einem Psychologen oder so. Da werden jetzt dann auch bald Studien gemacht. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, dem man ja nachgehen sollte. Auch gerade, weil die Selbstmordrate bei Jugendlichen auch immer weiter nach oben geht und so weiter. Also, da sollte man wirklich nicht sowas. Also da sollte man dann wirklich nachgehen und schauen, ob das nicht vielleicht hilfreich ist.
Ja.
Auch wenn es vielleicht im ersten Moment erstmal ein bisschen krass klingt, dass jetzt Jugendliche sich diese harten Drogen reinziehen sollten. Ja? Aber wie gesagt, das ist einfach eine falsche Klassifikation.
Ja, absolut. Ja, vor allem, es ist immer noch irgendwie präsent von damals, ne? Was da quasi an Angstkampagnen betrieben wurde, dass Leute auf Bad Trips irgendwie dann aus dem Fenster gesprungen sind, weil sie dachten, sie können fliegen und solche Geschichten immer wieder, die man da hört.
Bei ein paar einzelnen Leuten passiert so in den 60ern. Aber das ist nichts, was irgendwie ständig passiert.
Genau, ich rede da auch von dieser Minderheit. Es gibt eine ganz minimale Minderheit, die darunter dann, also wo es quasi aber nochmal, das waren ja dann wirklich psychisch schon kranke Leute, bei denen das Ganze dann leider nochmal verstärkt hat. Ja.
Genau, das sind da vielleicht.
Das mag schon passiert sein, aber das passiert bei Alkohol wahrscheinlich noch eher, dass die irgendwo vom Balkon. Also hier in Thailand fliegen die Leute immer von den Balkonen runter. Das ist irgendwie fast jeden Tag. Siehst du da irgendwas? Jetzt fängt sie an zu schiffen. Ich mache jetzt mal mein Mikrofon aus.
Ja.
Gut, wir wollen das hin.
Ja.
Da rauscht gerade so.
Also gerade vielleicht auch dieses Kinder- und Jugendlichen-Thema. Ich meine zu wissen, dass gerade in Südamerika viele so eine Ayahuasca-Zeremonie durchlaufen, wenn sie so 12, 13 sind, also so in die Pubertät reinkommen. Also könnte man ja als Wissenschaftler, bevor man das tatsächlich irgendwie freigibt, Interesse halber mal dort runterfahren und die Gehirne dieser Kinder durchsuchen oder einfach erforschen.
Ja.
Da bedarf es einfach ganz, ganz viel.
Ja.
Das ist da ganz wichtig. Und es muss ja nicht mal eine psychedelische Droge sein. Also es gibt genug Beispiele, wie man durch Meditation, durch Achtsamkeit, durch bestimmte Atemübungen auch in einen ähnlichen Zustand kommen kann.
Absolut.
Und wenn sowas auch einfach noch weiter verbreitet wird, dass man eben nicht zum Fitnessstudio geht, um sich aufzupumpen, sondern eben, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal zum Atmen.
Richtig.
In einer Gruppe, in einem Raum, dass sowas noch viel, viel breiter wird.
Richtig.
Das ist auch schon mal ein Einstieg, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie fühlt sich sowas an.
kann der Einstieg sein, kann aber auch letzten Endes das sein, wo man sagt, es reicht einem auch absolut. Also absolut. Es ist auf ganz vielen anderen Wegen möglich. Man braucht nicht eine Substanz von außen, wir haben im Grunde alles in uns drin. Diese Substanz, die ist ja letzten Endes nicht, das ist nicht irgendwie was totaler anderer Parameter dann, der in seinem Körper drin ist, sondern der gibt ja nur Impulse, die sowieso schon da sind letzten Endes.
Exakt.
Und durch zum Beispiel so diese Atemübungen, wo du jetzt also atmen, dieses, ich glaube, die hypotrope Atmen.
Holotrope.
Ja. Da kommt man ja teilweise auch in ähnliche Zustände wie bei DMT, habe ich jetzt schon öfter gehört. Mhm. Gelesen noch nicht, aber gehört habe ich schon ein paar Mal. Ich höre ja auch in Podcasts, ähnlich wie Max, natürlich auch immer diese Verbindung zu diesen Urvölkern, die auch schon sehr früh entdeckt haben, es aus der Natur. Es sind Kräuter, es sind Pflanzen, die wiederum uns ja nicht nur Nahrung geben, sondern auch gewisse Stoffe enthalten, die dann einfach das freisetzen in uns. Und die haben das halt immer schon sehr früh erkannt und auch betrieben. Und das waren dann die geistigen Leute damals, die da damals auch, wo man, also es gibt anscheinend extrem viele, da habe ich auch diesen Podcast gehört, den du mir geschickt hast, Max, also wo einer sich extrem damit auseinandergesetzt hat. Vielleicht kannst du das ein bisschen detaillierter dann auch erzählen. Wie auch wirklich antike Völker bis hin zur Neuzeit, wo es immer wieder im Grunde genommen fast schon hundertprozentige Beweise gibt, dass diese Erleuchtungen, die hatten und diese ganze Wissenschaft aus dem theologischen Bereich, religiösen Bereich, spirituellen Bereich genau, quasi ja, auch entstammt genau, diesen
Thema
Erfahrungen.
Ich eigentlich
ja.
Auch noch reden.
Ja, ja.
Und zwar. Ja genau, also dieser Podcast, ich glaube der Typ heißt Uranescu oder so ähnlich, der hat ein Buch geschrieben, wo er viele so religiöse oder antike Gemälde und so weiter und Schriften darauf hin zurückführt, dass die damals sich alles Mögliche reingezogen haben, also von Pilzen und Pflanzen und so weiter.
Ja.
Gut, das ist jetzt die eine Sache.
Ja, warte noch mal ganz kurz dazu. Dieses Orakel aus Griechenland, Orakel von Delphi, ja. Da sagt man auch, das waren einfach nur, die haben nur Dämpfe irgendwie eingeatmet oder so und haben deswegen die Zukunft gesehen und so weiter. Ja, nur kleine Randnotiz einfach, ja?
Bitte. Ist immer sein,
sein
Mikro.
Mhm. Dein Mikro rauscht ein bisschen, Hinweise, Max. Max, dein Mikro rauscht ein bisschen. Dein Mikro ist irgendwie anders einstellen, es rauscht ein bisschen.
Irgendwie hast du das irgendwo fixiert oder das rauscht irgendwie?
Ja, also an alle Zuhörer, wir sind halt hier einfach live am Start. Ne?
Ist es jetzt besser? Oder?
Ja, ist besser.
Sag mal was.
Hallo?
Ist okay. Ja, es wird jetzt...
Für mich ist es...
Kannst ja schnell rüberfliegen nach Thailand.
Ja,
wir reden jetzt halt.
Ja. Alles gut. Erzähl bitte weiter, sorry für die Unterbrechung.
Auf jeden Fall, jetzt ist gerade meine Freundin reingekommen. genau, also es gibt halt Hinweise darauf, dass die Menschen schon seit Jahrtausenden, also soweit man halt irgendwelche Ausgrabungen findet und so weiter,
ja.
Haben die Leute psychedelische Substanz genommen.
Mhm.
Man hat in wirklich Jahrtausende alten Gräbern, Samen und so weiter gefunden. Und es war wohl immer ein Teil der Menschheit, des Zusammenlebens, auch von Mensch und Natur.
Mhm.
Und das ist halt vollkommen flöten gegangen jetzt in den letzten 70 Jahren, weil es einfach verboten wurde. Und kann sein, dass da halt viel verloren gegangen ist.
Ja. Ja, das sind natürlich große Schätze der Erkenntnis, böse Zungen oder wie sagt man, böse Zungen, oder?
Mhm.
Wenn jetzt vielleicht sagen, alles halt irgendwie total abgedrehte, abgespacete Leute oder total...
Ich finde es schön, dass er gesagt hat, das fördert so ein bisschen die Verbundenheit
mit der Natur. Ja, das ist genau. Diese Verbindung mit der Natur, aber auch mit dem Universum, mit teilweise vielleicht sogar irgendwelchen alten Weisheiten. Ne? Das ist ja alles irgendwo... in irgendeinem Schatz gespeichert, oder da wissen wir noch viel zu wenig, sage ich mal. Da helfen natürlich Ausgrabungen, aber ich glaube, am besten gräbt man, wenn man sich da selber auf diese Reise begibt.
Ja. Hatte ich das schon mal angesprochen, weil eine der ältesten Religionen, wenn man so nennen möchte, ist ja Animismus. Und da sieht man quasi in allen Objekten, sieht man eine Seele.
Ja, ja.
Das ist halt diese Naturverbundenheit. Ja, das, ja. Wenn es diese Substanzen auch fördern, ist es sicher nichts Schlechtes.
Ja, ja. Genau. Das ist ja ganz wichtig heutzutage, dass wir da die Verbindung nicht verlieren, weil immer alles verstädteter wird und digitaler wird und so.
Industriell und so.
Industriell ist ja immer wichtiger, auch in Bezug darauf, dass wir diesen Planeten jetzt nicht komplett irgendwie zubauen wollen, ne? Sondern halt auch die Natur weiterhin eine ganz wichtige Rolle spielen soll.
Dass wir auch ein Teil der Natur bleiben und uns nicht absetzen von der Natur.
Dazu habe ich einen lustigen Erfahrungsbericht neulich mal gehört, als jemand eben von seiner Reise erzählt hat. Mhm. Und generell ist es bekannt, dass man auf diesen Substanzen irgendwie eine Verbundenheit zur Natur findet und Pflanzen, Bäume atmen sieht, gefühlt. Und er hatte dann eine Blume in der Hand und die hat nicht geatmet. Da war er total überrascht, so, warum, was passiert da, bis er halt irgendwann festgestellt hat, das ist eine Plastikblume. Mhm. Das heißt, die ist nicht organisch und da war deswegen wenig Bewegung möglich und das passt ja ganz gut auch zu dem Thema.
Ja.
Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich noch anfügen wollte. Zwecks Entkriminalisierung. Ihr wisst wahrscheinlich, dass in Portugal sind ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob alle Substanzen erlaubt sind. Und bisher habe ich jetzt nichts Negatives gehört. Also die Kriminalität ist tatsächlich gesunken sogar. Ich meine, ihr habt es ja schon angesprochen, Schwarzmarkt und diese ganzen illegalen Machenschaften werden da auch reduziert. Dem kriegt man quasi das Wasser weg. Also ist gut.
Ja,
warum nicht?
Gerade Kanada vielleicht auch ein schönes Land. Da ist zwar noch nicht so fortschrittlich in Anführungsstrichen wie Portugal, dass die alle Substanzen entkriminalisieren, aber sie haben im Vergleich zu beispielsweise den Niederlanden, das ja wir im europäischen Raum kennen, die einfach so Coffeeshops haben, wo man direkt das Cannabis kaufen kann oder Cannabis-Lebensmittel. Dort in Kanada ist es, habe ich aus eigener Erfahrung erlebt, so, das ist wirklich wie eine Apotheke. Da gibt es eine wahnsinnig kompetente Beratung. Da kann man sich Kapseln kaufen, die eine bestimmte Mischung aus dem THC und dem CBD haben, mit 5:5, 5:10, 5:15%, dass man eben sich kompetent beraten lassen kann. Ich bin die und die Person, habe die und die Erfahrungen, möchte die und die Wirkung. Was können Sie mir empfehlen?
Also wie so ein auf sich selber zugeschnittener Cocktail dann
sozusagen. Exakt.
Sehr cool. Und
das ist ein sehr, sehr fortschrittlicher Moment, weil eben auch gerade Cannabis rauchen ist ja dann auch wieder ein nicht ganz so guter Aspekt. Und wenn man die Möglichkeit hat, eben diese Kapseln zu nehmen, um sich eben einem Zustand widmen zu können, ist das einfach ein wahnsinnig schönes, schönes Erlebnis.
Absolut. Ja. Also, wenn man sich anschaut, wie so Krankheiten entstehen heutzutage, ist ja auch immer die Sache. Also mindestens 30%, weiß ich zumindest, aus Berufsunfähigkeiten hervorgehenden Krankheiten sind Depressionen, Panikattacken, sonstige psychischen Nervenerkrankungen, die allesamt falsch behandelt wurden im Vorfeld, sage ich mal. Ne? Und man sieht ja, was man damit erreichen könnte. Ja? Das ist schon mal in der Kindheit, so, sage ich mal, und in der Jugend und so weiter, die Probleme, wenn die immer noch bestehen, dann kann man die teilweise ja wieder lösen, ja? Wenn man dann ein gewisses Alter erreicht hat. Und das ist ja dann wiederum eine Riesenentlastung auch für den gesamten Gesundheitssektor, wo wir auch vor extremen Problemen stehen jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren. Deswegen, glaube ich auch nur, dass es eine Frage der Zeit ist, dass dieser Trend auch bis ganz hoch in die Politik dann kommt. Frage der Zeit ist ja immer gut, ob jetzt in 10 Jahren oder in 30 oder in 100.
Aber ich verstehe halt nicht, warum das in Deutschland so lange dauert. Eigentlich würde man noch denken, Deutschland ist ein fortschrittliches Land.
Ja.
Das Problem war, dass wir jetzt CDU hatten. Das war ein massives Problem. SPD, gut. Ich habe irgendwie neulich, war das in der Tagesschau-App, die ich immer anschaue, war irgendwie die Schlagzeile dieser heißt der Lauterbach oder so, der SPD-Gesundheitsexperte, der jetzt seine Meinung geändert hat, dass eben Cannabis doch legalisiert werden sollte, nicht weil es so harmlos ist, sondern weil immer mehr Jugendliche halt irgendwie gefährlich gestrecktes Zeug zu sich nehmen. Aber ich verstehe nicht, wie er dafür so lange gebraucht hat. Also das war schon vor 20 Jahren der Fall.
Ja, die Mühlen malen da sehr langsam in ganz, ganz vielen Belangen in der Politik. Das ist eben, glaube ich, mitunter einer der Hauptprobleme. Die haben da hat teilweise, die Politik hat teilweise den Anschluss verpasst zur Wirtschaft, zur Gesellschaft und zu ganz vielen modernen, neuen Entwicklungen, sage ich mal. Ja. Muss jetzt viel aufgeholt werden in der nächsten Zeit. Aber ich bin guter Dinge, ich bin immer Optimist.
Das Problem ist halt, dass es halt immer noch so ein Tabuthema ist, also zumindest jetzt die etwas härteren Psychedelics. Mhm. Und dass halt viele von den älteren Politikern, kann ich mir nicht vorstellen, dass die sowas nehmen.
Genau, das ist auch eine Sache, Generationenproblem.
Wenn du es nie nimmst, dann kannst du es auch nicht verstehen.
Ja, haben wir ein großes Problem, auch was die Generation anbelangt. Ja, die meisten Leute sind jetzt so, also im Schnitt sind die Leute hier in Deutschland zu 45. Und ein ganz großer Teil ist dann natürlich auf der Seite über 45. Und da sind natürlich enorm viele Wähler letzten Endes auch. Und die dann letzten Endes auch bestimmen oder nicht bestimmen, aber es ist letzten Endes das, was halt wie das Volk halt gespiegelt wird. Und wir jungen Menschen, es ist schon zu sehen. Ja? Sei es jetzt bei Friday for Future, sei es bei anderen Themen politisch, sei es bei solchen Themen, jetzt zu fortschrittlichen Themen, schon auch immer stärker, vor allem in den sozialen Medien. Das hat natürlich jetzt auch immer einen stärkeren Einfluss, sage ich mal, aber es kommt halt noch nicht bis ganz hoch, sage ich mal so, ne, in die Politik rein. Das ist immer noch die Sache. Da jetzt auf die Ursachenforschung zu geben, woran es jetzt liegt.
Ich hoffe, dass es vielleicht in den USA halt die Vorreiter gibt. Also da ich glaube, in Oregon haben sie jetzt schon...
Ja, klar. Oder in Kanada zum Beispiel,
die reiten halt dann immer hinterher, 10 Jahre später oder so.
Ich habe auch gesehen, in der Schweiz wird wissenschaftlich geforscht mit Psilocybin und in der Therapie, weil du ja eben diese Krankheiten vorhin angesprochen hast. Und das ist tatsächlich mit auch der größte wissenschaftliche Untersuchungspunkt, den wir haben. Also alle Formen von Suchterkrankungen, sei es eine Depression, ist im entfernten Sinne auch irgendwo eine Suchtform. Ja. Oder was auch ganz bekannt ist, wenn Leute eine Krebsdiagnose haben und ein prophezeites Ende ihres Lebens sehen, dass die viel offener diesem Ende entgegengehen, wenn sie so eine Erfahrung eben hatten.
Das ist auch ein krasses Thema, ja. Also allgemein auch so die Auseinandersetzung mit dem Tod, die kann ja auch schon sehr früh beginnen.
Ja.
Und ich sag jetzt mal so, Psilocybin nicht unbedingt, habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrung gemacht, aber LSD und ich schätze auch mal Ayahuasca, DMT und so weiter, da ist schon diese Auseinandersetzung mit dem Tod auch ein großes Thema. Hast du das auch so wahrgenommen, Max? Bei mir war es ganz persönlich so, bevor ich das nochmal an dich weitergebe, bei mir war es schon so, dass ich da auch ganz klar mit in dieser Urangst, das ist wahrscheinlich einer der größten Ängste von den meisten Menschen oder auch so im Kern sitzend auch, die Angst vor einer großen Verletzung, vor Schmerz, vor dem Tod, durch die man hindurch muss, um erst richtig zu leben. So ist bei mir am Ende das Credo gewesen. Seitdem habe ich keine Angst mehr vor dem Sterben so richtig. Also wenn man dem Moment dann näher kommt, wird natürlich werden wieder kleinere Ängste kommen. Aber so diese grundsätzliche Angst, irgendetwas nicht zu tun, weil ich vielleicht Angst davor habe und so weiter, das hat bei mir so viel aufgelöst. Also das kann ich einfach nachdem, das ist so die wichtigste Erfahrung für mich, weil Tod ist ja auch ein großes Tabuthema für viele. Aber da wird man eben dann konfrontiert und dorthin durchzugehen, kann dann auch wirklich ganz neue Pforten öffnen. Wie war es bei dir? Erzähl du.
Also mit dem Thema Tod habe ich mich auf den klassischen Psychedelics, ist mir eigentlich noch gar nicht so begegnet. Mhm. Ich hatte nur auf Ketamin schon mehrmals, dachte ich sterbe. Mhm. Also das ist ja wirklich so eine Droge, wo man seinen Körper verlässt. Also du siehst dich auch von außen. Ist ein ganz komisches Gefühl. Und da habe ich, mindestens zweimal kann ich mich erinnern, dass ich wirklich dachte, ich sterbe jetzt, aber war überhaupt nicht panisch, sondern ich habe das völlig akzeptiert und mich wie auf eine Reise begeben. So. Mhm. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung.
Ja.
Ansonsten, auf den klassischen Psychedelics habe ich mich noch nie mit meinem eigenen Tod befasst. Ich habe auch vor meinem eigenen Tod keine Angst, weil warum? Wenn ich tot bin, bin ich tot. Aber eher vielleicht der Tod von Angehörigen oder Familienmitgliedern, das würde mich eher als Thema beängstigen.
Ja, ja.
Ja, aber das sind dann auch Sachen, über die ich nachdenke dann, aber ja, das sind dann Erkenntnisse, die ich bekomme während dem Trip, wo ich mir halt vielleicht dann doch erkenne, ah, vielleicht habe ich dann doch die Beziehung ein bisschen vernachlässigt und sollte mich mal wieder melden und so weiter, weil ja doch immer der Tod vor der Tür steht, man weiß ja nie. Ja, das sind halt genau solche Momente, die man halt erlebt auf Psychedelics. Dazu musst du jetzt keine Psychedelics nehmen.
Ja.
Aber halt die können auch durch andere Sachen entstehen.
Intensiver.
Aber halt. Man reflektiert halt über genau solche Sachen.
Ich habe eine kurze Frage. Ja. Dieses Ketamin, was ist das für eine Grundlage? Was ist das für eine Substanz?
Das ist, glaube ich.
Oh, jetzt muss er googeln. Der ehemalige CTA hier. Jetzt bin ich enttäuscht.
Ich habe mir vorher schon ein paar Substanzen angeschaut.
Nee, alles gut.
Ich weiß das gar nicht mehr. Das Ketamin ist, glaube ich, eine andere Substanz. Also, die ist jetzt strukturell, glaube ich, nicht direkt verwandt mit den anderen klassischen Psychedelics.
Rauchst du das auch? Oder?
Nee.
Wenn du das in kleiner Dosis nimmst, dann ist es so ähnlich wie Alkohol, ja. Also du fühlst dich so ein bisschen betäubt und irgendwie so ein bisschen lustig. Und dann in größeren Mengen kommst du halt in dieses, was dann als K-Hole bezeichnet wird. Also du liegst völlig flach. Also wenn dich jemand sieht, während du gerade im K-Hole bist, das sieht total gruselig aus. Das sieht aus, als wärst du gerade abgenippelt, weil du halt völlig reglos liegst. Deine Muskeln sind alle zu 100% entspannt. Und es passiert halt Leuten, also die wollen das irgendwie nehmen auf dem Dancefloor oder so und ein bisschen zu viel, die Line war ein bisschen zu lang, ja, dann fallen die plötzlich um und liegen am Boden erstmal für 15 Minuten, ja. Und die Leute müssen halt schauen, dass sie nicht auf dich drauf treten. Aber was halt in deinem Kopf vorgeht, ist halt dadurch, dass du getrennt bist von deinem Körper, ja, ist dein Geist halt völlig frei. Also das wirklich, wenn du dir halt diese typischen oder ihr kennt doch sicher noch, früher Windows Media Player hatte doch immer diese Animationen, ja. genau so
was. Da ist man quasi in seiner eigenen Software unterwegs.
Du hast halt körperlich das Gefühl, als würdest du fliegen, ja. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich wirklich, du denkst, also ich hatte in meinem Kopf irgendwie das Gefühl, als hätte ich gerade die Lösung gefunden. Ja? Einfach nur dieses euphorische Gefühl, so ich habe gerade das Universum enträtselt. Ja?
Und entschlüsselt.
Du versuchst es irgendwie in Worte zu fassen und du schaffst es einfach
Geht nicht. Geht nicht. Ja, das ist auch irgendwie, das ist zwar eine krasse Erfahrung, denke ich dann, aber irgendwo auch ein Spiegel, was das Leben eigentlich ist. Man kann nicht alles in Worten beschreiben. Es geht einfach nicht. Das Universum ist dazu viel zu komplex, zu groß, zu unendlich, zu weit ich würde fast schon sagen, zu dunkel, ja, dunkle Materie und das Ganze, also wir wissen so vieles nicht und wir können auch vieles einfach gar nicht verstehen mit unserem Geist, das ist halt auch dann, aber es bringt einen an seine Grenzen, ne, so, aber sowas muss halt jeder, glaube ich, selber entscheiden, ob er auf sowas Bock hat, da kenne ich, glaube ich, nur wenige Menschen, die da einschlagen würden und sagen, hey, mache ich jetzt mal so, sage ich, also zumindest jetzt in unserem Alter, würde ich mal.
Also Ketamin wurde jetzt auch in den USA freigegeben als Antidepressionsmittel.
Okay, in kleineren
Leute,
Dosen.
Die nicht auf Therapien anspringen, die verkaufen das jetzt als Nasenspray.
Okay.
Ja, und also, aber dann ist es so Microdosing-mäßig,
also
immer wieder so einen kleinen Spray, da wirst du jetzt nicht in das K-Hole kommen, aber wie das dann...
Hat dann eine sedierende Wirkung wahrscheinlich, oder?
Ja, es scheint halt eine antidepressive Wirkung zu haben. Okay.
Ja, aber es war, also ich habe mal gehört.
Auf jeden Fall auch viel erforscht. Also Ketamin, das darf man nicht unterschätzen. Das hat ähnliche. Es wirkt anders. Also der Trip ist einfach anders, aber es hat. Du hast auch ähnliche Erkenntnisse.
So. Aber es ist wie, also letztes, habt ihr mal gehört, das ist irgendwie wurde auch als Pferde-Tranquilizer
genannt. Ja, es wird ja auch bei Operationen und so.
Also ja, genau. Also,
das sind dann aber noch höhere Dosen. Also,
ich
weiß gar nicht, ob du da dann noch überhaupt irgendwas mitkriegst.
Okay.
Ich glaube nicht.
Wahrscheinlich ist es dann wie so, also wie ein Koma dann sozusagen. Ist ja im Grunde fast dann schon komatös, der Zustand, oder? Also
für den Körper, aber nicht für den Geist. Also du spürst gar nichts. Also ich kann mich noch erinnern, also wo ich das auch genommen habe. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich fliege und habe, ich habe aber versucht, noch alles auszusprechen, was ich so erlebe. Ja. Und ja, mein Kumpel Jerome meinte dann nur, dass es extrem lustig war, weil ich lag einfach wie ein Stein am Boden und habe dann so geschrien, ich fliege, ich fliege.
Ja, das ist schon geil. Also,
das ist halt der, die Trennung von Körper und Geist.
Ja, ja. Ja, gut, also mit dem Kummer glaube ich auch nicht anders, oder? Da ist, man, ist der Körper quasi im Kummer, aber man ist ja auch nicht, man ist ja auch, der Geist ist ja noch da.
Frag doch Michael.
Ja?
Nee, weil die Schuhmacher ist
also ja geguckt. Ja, die ist übrigens super, die Doku. Ne? Neue Doku gesehen, auf Netflix, kann ich nur empfehlen.
Okay.
Nee, aber Kummer ist, glaube ich, auch so.
Es gibt doch verschiedene, ja. Es gibt doch diese verschiedenen Zustände, irgendwie ja. Somnolenz und Sopor und dann Koma ist dann, glaube ich, die höchste Stufe.
Ja, das ist ja was für Schlauwiens Faktencheck dann am Ende. Den müssen wir jetzt echt mal einführen am Ende.
Okay.
Es gibt dann sicher also Leute, die sowas
ja, natürlich, finde ich auch wichtig. Finde ich auch wichtig. Ist auch bei der, in der Politik wird es ja auch mehr gemacht.
Nee, aber was ich mit dem Tod meinte, ist dann so quasi diese Erlösung zu haben. Weil es gibt, also bei mir war es zumindest so, also klar, ich hatte halt eine frühe Begegnung mit dem Tod meines Vaters und so weiter. Deswegen war es für mich schon ein krasses Thema. Aber alles in allem habe ich Erlösungen gefunden, sage ich mal, auch dadurch. Und wahrscheinlich, wenn ich, also mein Ziel ist es so gleich mit 40, dass man, dass ich dann mal auf diese DMT-Geschichte mal mich da vorbereite und wirklich am besten irgendwo auch wirklich in so einem südamerikanischen Urwald dann dieses,
Ja, das ist vielleicht auch noch ein Thema.
Ja, das würde ich, so weil
kurz,
da...
Vielleicht können wir die einzelnen Drogen kurz...
Ja, machen. Genau, da mach mal das Ayahuasca, DMT, Mescalin, mach mal die Ecke, nochmal beschreiben, weil da habe ich keine Erfahrungen und weiß auch nur über ein, zwei Dokus ein bisschen was darüber. Da, glaube ich, kennst du dich besser aus.
Ja, also ich habe jetzt auch nicht alles genommen. Also Mescalin zum Beispiel hatte ich auch noch nie einen richtigen guten Trip. Da bin ich auch noch auf der Suche. Also das ist ja in diesen Kakteen, eine Peyote, einen San Pedro-Kaktus.
Ja.
Die kann man allerdings in Deutschland auch über eBay und so weiter bestellen.
Also muss man selber züchten, den Kaktus? Oder kann man den einfach so,
ja,
den Kaktus...
Ja, also die sind halt die großen, sage ich, du weißt ja halt nie, wie stark die sind. Also ich habe einen gegessen und der hat fast nichts gebracht. Stimmt, aber wenn du einen älteren kaufst, also die San Pedros, die sind so nach, schon so nach 3 Jahren ungefähr, kann man die essen. Ja. Aber die Peyote-Kakteen, die müssen so 20, brauchen so 20 Jahre, 10, 20 Jahre. Und die Klimabedingungen müssen natürlich auch viel Sonne und trocken und so weiter.
Ja.
Ist jetzt nichts unbedingt, was man so einfach bekommt, es sei denn, du bestellst halt bei eBay dann, kosten dann schon 200 Euro.
Ja, wir posten danach gleich den Link für euch. Ja?
Affiliate-Link unten und
und ein Like. Oder?
Ja.
Dann, ja gut, sagen wir mal die klassischen, also die Pilze, ja, sind in, ja, ein sehr, also Pilze gibt es ja überall, auf jedem Kontinent wachsen psychedelische Pilze, außer auf der Antarktis.
Mhm.
Und kann man in Deutschland auch relativ problemlos aus Holland im Internet bestellen, auf holländischen Webseiten. Du kannst den Grow Kit bestellen und dir das selber anbauen. Relativ und die wachsen aber auch in den Wäldern. Also du kannst wirklich so Ende August, September gibt es den spitzkegeligen Kahlkopf, heißt der, glaube ich.
Müsst ihr den Mädde mal untermischen.
Der wächst ja so am Rand von Kuhweiden. Also findet man eigentlich problemlos, wenn man da sucht. Sehr guter Trip. Ich meine, es ist sehr schwierig, da die Nuancen zwischen LSD und Pilzen und so weiter zu beschreiben. Also ich würde die jetzt
alle ähnlich. Mal
so in einen ähnlichen Topf werfen.
Ja, sehr ähnlich, ja.
Dann, also bei Pilzen, ja, sag ich mal, 5-6 Stunden spürt man ordentlich was. Davon hat man vielleicht so einen Peak, der so 1,5 Stunden dauert. Je nachdem, wenn man auf leeren Magen es isst, dauert es vielleicht so 30 Minuten, bis es anfängt zu wirken. Und ja, in hoher Dosis, also ich hatte wirklich schon tiefe Gespräche mit meiner Seele. Also ich habe einmal einen Dialog mit meiner Seele geführt, so für eine halbe Stunde oder 20 Minuten lang wirklich. Da wurden mir Fragen gestellt, die ich beantwortet habe und es wurde, also ich, jede Lüge, die ich mir jemals selber gestellt habe, ist sofort auf den Tisch gelegt worden. Also das war echt ein krasses Erlebnis.
Ja, ja, ja.
LSD ist, ja, hat ein bisschen andere visuelle Optik. Da hat man dann mehr so diese typischen Neonfarben, die man vielleicht von irgendwelchen Animationen und Bildern kennt oder so.
Ja, es ist so, es verschwimmt nicht so. Also ich habe immer, also bei Pilzen habe ich das Gefühl, es ist dann so, dass es eher die verschiedenen... Genau. Ja, es verschmilzt mehr so und beim LSD ist es alles ziemlich klar. So.
Bei LSD, ja, das sind mehr so dann, Pixel.
Also ja, genau.
So das ist neonfarbene Pixel. Ja, während bei LSD ist alles bei Pilzen verschwimmt alles genau. So. Ja, ja. Und hat so diese Muster. Ja. Und ja, genau, dann wollte ich halt kurz auf das DMT eingehen. Das DMT wirkt eben immer nur sehr kurz. Also und Ayahuasca wirkt lange, weil man das dann mit diesen Mao-Hämmern und so über den Magen einnimmt. Aber normalerweise DMT raucht man und das hat dann nur ganz kurze Trips, also teilweise nur eine Minute lang. Aber die sind halt extrem schnell. Also du kommst halt extrem schnell drauf. Und kommst halt auch extrem schnell wieder runter. Teilweise finde ich es dann schwierig, weil man sich nicht so richtig vorbereiten kann. Ja, also beim Pilzen oder LSD, da merkst du, okay, jetzt fängt es langsam an und man kann sich dann so drauf einstellen. Bei DMT wirst du so reingeworfen ins kalte Wasser und dann steigst du auf einmal wieder raus. Finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Okay. Wobei es bei Ayahuasca dann wieder anders ist. Da hast du dann auch eben so ein über den Magenaufnahme, so einen langsamen Trip.
Ja, da habe ich eben über, also Aubrey Marcus, das ist ein ziemlich krasser Podcaster auch, der auch sehr, also diese persönliche Weiterentwicklung befürwortet, absoluter Meinungsführer in dem Bereich auch, so die persönliche Weiterentwicklung anbelangt. Der hat auch schon dieses Dark Retreat zum Beispiel mal gemacht, dass er mal einfach mal 7 Tage lang komplett in den dunklen Raum gegangen ist. Er gemeint hat, da hat er auch Ähnliches dann widerfahren, also ähnliches widerfahren, also komplett disconnected von allem, auch disconnected vom Licht, dass man da auch ähnliche Erfahrungen dann hat, so wie zum Beispiel auf DMT. Das sind jetzt alles bei mir Sachen, die ich halt nur gehört habe, halt selber noch nicht erfahren. Aber natürlich ist es dann auch mal so eine andere Ebene, wenn man es jetzt mal vergleicht mit Psilocybin und LSD, dann, da wo es ja mehr auf das Optische ankommt, ist ja mehr ein Spektakel dann auch. Das andere ist dann womöglich mehr noch wirklich wie, schwer zu beschreiben dann wahrscheinlich auch, ne? So alles in allem. Aber ich glaube dann eher, es geht mehr so um die nachhaltigen Aspekte, die dann daraus entstehen, ja? Dass man an einem Punkt in seinem Leben in einer Reise ist und dort nochmal irgendwie dem begegnet, was einem vielleicht vor irgendwelchen Sachen, also irgendwelchen Widerständen, die einen nochmal vor irgendwas abhalten, irgendwelchen ungelösten Fragen aus der Vergangenheit. Also für solche eher therapeutischen Themen würde ich das für mich persönlich anwenden. Während du ja eher jemand bist, der das schon noch nach wie vor so macht, wegen seiner experimentellen Geschichte und den einfach guten Erfahrungen, die du damit hattest. Wie ist es bei, Richtung Selbstentwicklung? Bevor du zu Wort kommst, Max, nochmal bei Ingmar, siehst auch so aus dem Selbstentwicklungsbereich heraus, ne? Also auch ähnlich wie Max eigentlich, der sagt, man wird dann mit der Wahrheit konfrontiert und man kann sich nicht mehr anlügen und dann kennt man seine Ziele auch besser, man wird auch klarer als Mensch vielleicht danach, ne? Dass man dann einfach sich vorher schon einfach die Fehler, die man in der Jugend gemacht hat, halt nicht mehr macht und einfach erwachsen auch und weiser wird, oder? Kann das ein Vehikel sein oder sag ich mal, was es antreibt oder vielleicht sogar ein Impulsgeber oder die Basis dafür überhaupt geben? Ja, so.
Ja, also prinzipiell bestimmt. Wie gesagt, meine Erfahrung war, glaube ich, sehr speziell, weil ich auch ein sehr, sehr spezielle, wie ich in vielen Gesprächen jetzt auch mitbekomme, sehr privilegierte Kindheit hatte, dass man ja eigentlich so gar nicht wahrnimmt. Ja. Aber auch das ist ja eine gewisse Konfrontation mit sich selbst. Aber wie ich auch vorhin gesagt habe, also für mich war es vor allem ein mit sich selbst konfrontieren und ein an sich selbst wachsen.
Und aus welchem Grund würdest du das machen, um der Natur näher zu sein dann? Weil du, also bei dir, Lauren, war es jetzt so die letzten 1 bis 2 Jahre, kamst du immer mal wieder auf mich zu, hast gemeint, ja, hey, wie sieht's aus, wann fragst du mal hier mal einen von deinen Kumpeln da, wegen LSD etc. Was ist da bei dir so der Hauptmotivator, dass du Bock hast? Das ist einerseits die Neugier, glaube ich, aber da ist noch irgendwas anderes, glaube ich, bei dir, oder? Also wo du sagst...
Gruppenzwang, eindeutig. Immer der Gruppenzwang. Nee, tatsächlich werde ich immer mehr damit konfrontiert, weil ich eben das Thema auch öfters anspreche und dann auch das Feedback bekomme, hey, ich hatte schon damit Erfahrung und so und war positiv und würde es auf jeden Fall versuchen. Und ich werde natürlich dann hellhörig und denke mir, ja, warum habe ich es eigentlich noch nicht probiert? Was hat mich jetzt aufgehalten? Klar, ihr habt ja vorher darüber gesprochen, es gibt Leute, die brauchen es mehr oder die brauchen es für bestimmte vielleicht Depression oder für irgendwelche
unbearbeiteten Sachen.
Psychosen
das
oder solche
Zeug, Sachen. Was du noch nie hattest.
Ich hab sie alle, hey, ich würde sagen, jeder hat so seine leichten Keller oder so. Yeah. Aber die Neugierde ist sicher der stärkste Aspekt, weil ich grundsätzlich neugierig bin gegenüber allen Dingen und auch interessiert. Ich glaube, das ist so ein gesundes Interesse, sollte man allen Dingen gegenüber haben und nicht sofort ablehnend sein. Das ist wichtig. Und ja klar, wenn ich jetzt auch mit Leuten mehr zu tun habe, jetzt ich nenne jetzt keinen Namen, aus meinem Studium gibt es auch Leute, die Microdosing betreiben, da mit LSD und die haben total einen klaren Geist und so weiter. Finde ich spannend. Sowas interessiert mich, das mal zu probieren. Und ich hätte tatsächlich jetzt auch eine direkte Frage in die Runde, abschließend oder nicht, wie ihr das empfehlen würdet, vielleicht ist ja der Max da der Experte schlechthin, so als Einstieg für die Leute, wenn man da noch nicht so die großen Erfahrungen hat. Sagen wir mal, man hat schon Cannabis-Erfahrungen gemacht, okay. Wir können auch mal ausblenden, dass vielleicht jemand, der überhaupt noch keine Erfahrung hat mit ähnlichen Drogen oder überhaupt mit Drogen, wie man da heranführen würde. An die verschiedenen. Das ist auch fast schon wie so eine Chronologie in der Intensität und so. Okay. Das würde mich interessieren.
Ja, ich glaube, also Ingmar hat ja eigentlich schon mal zum Beispiel eine ganz gute Idee gegeben. Man kann sich am Netz informieren und vorher atmen wäre ganz gut. Ja.
erstmal atmen.
Aber ja, Max, du wolltest auch noch was sagen. Sag du noch, was du vorhin sagen wolltest und dann versuch die Frage von Lauin zu beantworten.
Ich weiß jetzt nicht mal, was ich vorher sagen wollte.
Egal. Wir leben im Hier und Jetzt.
Wie würde ich da rangehen? Ja, es kommt halt drauf an, was man für ein Typ ist. Ja, also wäre jetzt jemand, der total verängstigt ist oder so, der muss halt erstmal sich langsam rantasten.
Ja, aber viele Leute wissen ja gar nicht, dass sie Angst haben. Müssen ja vielleicht erstmal
mit. Ich glaube, dass halt die Angst auch daher kommt, dass aus diesem, das ist eine verbotene Droge, bla bla bla, so irgendwie haben die Leute vielleicht davor Angst. Aber wenn man sich dann eher damit beschäftigt, dass das einfach was komplett Natürliches ist, was Menschen schon seit Zehntausenden von Jahren genommen haben, das ist also so normal wie irgendwie ein Tier zu töten und zu schlachten und zu essen. Ja.
Macht ja auch nicht
aber jeder. Aber davor haben ja manche Leute auch Angst.
Nee, aber das ist gut, dass er sagt, weil diese Primärerfahrungen werden einfach immer weniger.
Ja, das stimmt.
Yeah. Und er hat mir letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Video geschickt, wie er so einen Huhn einfach mal den Kopf abgedrängt hat.
Ja. Hat er sich verdient. Ne?
Ich meine, wir essen die Dinger jeden Tag so ungefähr, aber.
Ich nicht mehr.
Das ist natürlich ist auch mal ganz neuer Ansatz.
Ja, klar, aber das ist auch richtig.
Nee, vollkommen in Ordnung. Also man muss nicht unbedingt Tiere töten. Aber was er damit sagen will, ist ja primäre Erfahrung.
Absolut.
Genau. Und. Diese Verbundenheit zur Natur und so weiter, klar, es muss jetzt nicht jedes dieser Substanzen ist eine natürlich vorkommende Substanz, aber ja, die Wirkung ist trotzdem ähnlich wie halt mit Pilzen, die wahrscheinlich in jedem Volk genommen wurden. Es gibt die klinischen Settings, also ich würde mal sagen, Leute, die das nehmen, weil sie extreme Traumata haben, Psychosen oder so, die sollen das vielleicht in so klinischen Settings nehmen. Es gibt ja genügend Studien, wo man teilnehmen kann bei sowas. Ja. Und da ist es dann unter Beobachtung. Ansonsten, ich würde mal sagen, Leute, die irgendwie zu Schizophrenie neigen, die sollten das generell nicht nehmen. Also das kann halt fatale Auswirkungen haben. Ansonsten gibt es aber medizinisch eigentlich überhaupt keinen Grund davor, Angst zu haben. Ne? Also selbst irgendwie, ich glaube nur Leute, die irgendwie kurz vorm Herzinfarkt stehen, die stehen halt auch ein bisschen in Gefahr. Aber ich sag mal, jeder, der einigermaßen gesund ist und nicht zur Schizophrenie leidet, der kann das ohne Probleme nehmen. Ja? Und auch diese vermeintliche Horror-Trip oder so, wovor manche Leute Angst haben, ist halt meistens einfach nur eine Beschäftigung mit ja, Dingen, die man irgendwie verdrängt hat oder so, was halt dann wieder hochkommt.
Richtig.
Aber ja, das ist dann vielleicht nicht was Schönes unbedingt, aber es ist halt was, was irgendwie gemacht werden muss und deswegen nehmen es ja die Leute auch. Ja, ja. Und es kann schon, ich würde es dann vielleicht, wer Angst vor sowas hat, der sollte es halt nicht alleine nehmen, sondern vielleicht mit jemandem, der einen da irgendwie beruhigend auf einen einreden kann. Für mich persönlich, ich finde es immer wichtig, dass man Musik hat, weil man sich, wenn man irgendwie auf schlechte Gedanken kommt, kann man sich auch Musik hören und dann eher auf die Musik konzentrieren. Ja, man braucht man vielleicht, dass man was Alternatives hat, worauf man sich konzentrieren kann, nicht nur seine eigenen Gedanken. Ja, also das finde ich immer wichtig, dass man sich abkapseln kann, auch wenn man mit Leuten ist, dass man vielleicht seine Kopfhörer dabei hat oder so, dass man sich ein bisschen entspannen kann, wenn man es nötig hat. Aber an sich sollte man es halt nehmen mit Leuten, die gut drauf sind. Das ist halt auch sehr wichtig. Wenn man erfahrener ist, kann man es auch alleine nehmen. Aber ansonsten macht es halt Spaß mit gut gelaunten Freunden. Ja, man sollte es nicht nehmen mit schlecht gelaunten Leuten. Also das kann einen extrem runterziehen.
Der Mann redet aus Erfahrung.
Ja. Und also ganz schlimm ist irgendwie mit einer zickenden Freundin oder so.
Ja, aber er kann natürlich auch
Spaß draus machen, einen runterzuziehen, ja, also ja. Alles schon erlebt.
Es ist sicherlich auch dann auch eine Grenzerfahrung, aber im Endeffekt ist es auch wieder positiv dann wahrscheinlich, oder schweißt es dann vielleicht auch wieder zusammen, sowas?
Nee.
Achso, wenn okay. Ihr habt aber nicht beide gleichzeitig den Trip dann gehabt, oder wie war das? Oder schon?
Also da, es war irgendwie, dass ich ein Jahr vorher hatte sie Pilze genommen oder und kam irgendwie nicht drauf klar, es war ihr erstes Mal. Und ich habe wirklich mehrere Stunden lang mich um sie gekümmert und ich war aber auch drauf zur gleichen Zeit. Ja. Ich habe mich mehrere Stunden lang um sie gekümmert, sie gestreichelt, Tee gebracht und so weiter.
Ja.
Und irgendwann war sie dann eingeschlafen und dann meinte ich so, okay, ich würde jetzt auch noch mal kurz was anderes machen und so weiter. Und das hat sie mir so übel genommen, dass ich sie dann alleine gelassen hatte.
Ja.
Wenn, als ich dann ein Jahr später irgendwann mal drauf war und meinte irgendwie, ich muss mich hinsetzen, mir geht es gerade nicht so gut oder so, hat sie mich bewusst irgendwie runtergemacht. Ja?
Okay.
Also sie so, nee, ich will, wir setzen uns jetzt nicht hin, ich will, dass du dich so fühlst wie ich letztes Jahr, bla bla bla. Und habe mich dann absichtlich so runtergemacht.
Ja.
Also mit solchen Leuten, ja, da muss man schon aufpassen.
Ja, manchmal kommt es hart, aber selbst wenn es mal hart kommt.
Letztendlich muss man dann also halt auf seinen Mann stehen und einfach sagen, okay, ich komme jetzt trotzdem klar. Also man kann sich dann sich dann schon Sachen einreden, ja. Also man kann sich einreden, ach, okay, scheiß drauf. Mhm. Ja, oder du kannst dem halt nachgehen und dann halt dich dem Horror-Trip sozusagen ergeben. Also man hat da schon Kontrolle, meiner Meinung nach. Aber es ist halt dann, kommt halt ein bisschen drauf an, was man für ein Typ ist.
Also ich glaube, insgesamt kann man auch zusammenfassen, Natur ist einerseits wichtig, aber auch ein gewisser Komfort. Ja? Dass man auch mal Möglichkeiten hat, einfach sich mal irgendwo wirklich zurückzuziehen. Und kann ja durchaus auch mal der Fall sein, dass es dann, dass man sich nicht unbedingt so öffnen möchte oder auch immer mal einen Rückzugsort oder sowas braucht. Also dass für beides gesorgt ist. Einerseits die schöne Erfahrung, nicht irgendwo sich gefangen zu fühlen und auch schön in der Natur, aber auch andererseits dann auch die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. So würde ich, also ich bin ja wie gesagt kein Experte bei den paar Mal, wo ich bisher die Erfahrung gesammelt hatte, aber kann ich so zusammenfassend am Ende sagen. Ja. Ich denke mal, dadurch, dass du Max ja jetzt auch mal wieder was für deinen Körper machen muss, Fußball spielen, können wir die Sache jetzt auch erstmal so zu viert beenden und ich würde sagen, wenn keine Themenfragen mehr da sind, wir haben im Grunde genommen die allerwichtigsten Bereiche schon mal beschrieben. Ja? Also wie fühlst du dich jetzt nach dem? Waren für dich neue Sachen dabei oder denkst du dir so, ja, habe ich alles schon mal irgendwo gehört, ich will es jetzt endlich mal ausprobieren wahrscheinlich, oder?
Die einzige Sache ist wie informiere ich mich am besten? Ich meine, weil es ja immer noch so kriminell dargestellt wird und illegal gilt, ist es natürlich dann nicht leicht, sich offiziell so richtig zu informieren. Also du kannst natürlich im Internet schauen, aber was du im Internet findest, ist jetzt auch nicht alles. Der weiß halt letzter Schluss. So
Information Overload auch.
Brauchst du Richtung, ja. Brauchst du halt Leute, ja, die sich einfach damit auskennen, oder kannst du tatsächlich auch irgendwie nicht im Apotheke, aber von mir aus auch irgendwie beim Ärztin oder Arzt nachfragen, ich weiß es ja eben nicht. Ich würde tatsächlich wirklich, so wie ich es handhaben würde, würde ich auf Vertrauensbasis mit Leuten, die schon die Erfahrung schon gesammelt haben. Ja. Aber wie ist es für die Leute, die eben nicht diese
Anbindung haben?
Ja, Anbindung haben, diese Beziehungen.
Ja. Klar, dafür ist noch nicht der rechtliche Rahmen geschaffen. Ja. Das ist halt das. Ne? Aber
das war ja letztlich mein Weg, dass ich mir dann gesagt habe, okay, in den Niederlanden sind die Trüffel egal. Dort gibt es die Retreats und da sind Menschen, die sich damit auskennen.
Also dorthin
und dann fahrt man dorthin und geht dann auf diese Reise mit eben erfahrenen Menschen zusammen. Ja. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man Vertrauen hat in diese Reise und alles, was drumherum ist.
Ja, ganz genau.
Genau.
Ja. Und was auch ganz wichtig ist, die eigene Intention. Ja. Nur weil, keine Ahnung, jetzt man da vielleicht mehr davon hört und wenn man vielleicht neugierig ist, sollte schon wirklich diese Intention sein, ja, ich habe richtig Lust, das zu machen. Ja? Und man sollte sich davor gut fühlen dabei. Ja? Das ist schon auch immer wichtig, was für ein Zustand man da auch reingeht, ja? Die ganze Sache. Ja, bei dir mache ich mir da keine Sorgen, du bist ja eigentlich immer gut drauf.
Wenn wir da den dritten Punkt vielleicht noch reinnehmen, also ich habe ja gerade gemeint, Setting, also der Raum drumherum, du hast gerade das Set angesprochen, wie bin ich drauf? Und die dritte wichtigste Frage ist die Dosierung. Dass man sich damit auch vorhin auseinandersetzt, wie viel möchte ich, was lässt sich erwarten über die Dosierung.
Ja.
Die drei Fragen sollte man sich auf jeden Fall beantworten.
Ja, ja, super, cool. Da sind wir jetzt mehr oder weniger beim Ende schon angelangt. Max, ich sehe, du bist schon kurz vor der Halle oder bist jetzt schon unterwegs
über Fußball? Ja, ich muss jetzt los dann, ja.
Ja, finde ich aber geil, dass du Möglichkeit gefunden hast, Fußball zu spielen. Seit wann?
Ja, die haben ja einen richtig guten Kunstrasenplatz mit Flutlichtern und alles Mögliche.
Sehr gut.
Ziemlich geil.
Ja, sehr gut.
War jetzt nur ewig lang gesperrt wegen Covid.
Ja.
Ja,
wir zocken auch wieder in der Halle. Wir hoffen, dich dann auch mal wieder hier auch zu empfangen. Wenn du nächstes Jahr die Schranken wieder.
Wir schmeißen uns Pilze und dann gehen wir zocken.
diesmal ohne Achillessehnenriss.
Absolut. Oh mein Gott.
Alright.
Ja, auch eine Bewusstseinserweiterung.
Ja, absolut. Ja, okay, ja, wie gesagt, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber am Ende führt es doch immer dahin, wo man hin möchte.
In Äther oder in Hades.
Also, bis demnächst, Freunde. Hat mir Spaß gemacht, auch heute mit euch beiden.
Danke für die Einladung.
Und ja.
Selber, wir haben ja eigentlich schon unsere eigene, müssen wir eigentlich dafür GEMA-Gebühren zahlen?
Ja, natürlich, aber das nehmen wir in Kauf. Also,
das nehmen wir in Kauf.
Nehmen wir in Kauf. Ja, so viel Budget haben wir noch.
Absolut. Ole.